Weil du kannst vielleicht gewisse Dinge wegignorieren, wenn der Wettbewerb nicht groß genug ist und wenn du da für dich es schaffst, es trotzdem zu füllen. Der Wettbewerb, der wird aber auch in der Fahrradbranche immer größer. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wieso wir Fahrradherstellern Geld geben, damit wir Geld für die Fläche zahlen und sie ihre Fahrräder dahin stellen dürfen. Also das ist eigentlich ein absurdes Konzept, so, weil ich zahle dreifach. Ein Hebel, den alle machen sollten, ganz wichtig, den die meisten nicht haben und der ist nicht digital oder was auch immer, der gehört überall hin. Bring die Scheiße raus, launch einfach, orientier dich an Kindern. Die Kinder fragen die ganze Zeit, warum? Und das kannst du genauso machen und das muss man dann auch machen, immer zu fragen, ja, warum nicht, um dann rauszufinden, wo ist denn eigentlich die Lücke, die ich schließen müsste?
Digitalisierung im Einzelhandel ist ein Buzzword seit 20 Jahren. Ich habe mir einen Experten aus diesem Bereich geholt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Stell dich mal kurz vor.
Hi, ja, danke, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall sau cool. Spannend ist besonders, ich bin ja nicht mehr in der Fahrradbranche, deswegen auch nochmal zur Reflexion. Ich komme aus der Fahrradbranche. Ich war anderthalb Jahre bei Karl von Dreis gewesen, habe da quasi die digitale Entwicklung mit unterstützt und bin jetzt bei Liebscher und Bracht, so ein bisschen der Health-Branche, auch E-Commerce, nochmal tiefer im E-Commerce drinne und mache da eigentlich alles, was Software-Migration ist, Software einführen, Software-Wandel, aber auch jetzt so die Entwicklung zur AI-Company, AI-First-Company quasi.
Okay. Das ist also mein Thema heute, wäre sagen das Thema, das Buzzword Digitalisierung. Aber um das noch ein bisschen einzukategorisieren, wer du bist, was hast du denn vorher gemacht? Wie bist du bei Karl von Dreis gelandet? Und was ist jetzt dein Job sozusagen, Tag heute?
Sehr gute Frage, weil die Frage natürlich auch, warum soll ich überhaupt darüber reden? Ja. Im Endeffekt, ja. Also ich komme prinzipiell aus dem Tech selbst. Also ich war selbst Softwareentwickler gewesen. Ich habe bei About You gearbeitet, habe da also einer der ersten im Mobile-Team mitgearbeitet, die Mobile-App zu entwickeln. Super spannende Erfahrung auf jeden Fall, super schnelllebig. Dann habe ich selbst gegründet, habe ein Softwareunternehmen aufgebaut, besonders mit Fokus auf B2B-E-Commerce. Also wir haben auch einen B2B-Shop gebaut. Ich habe da am Anfang selbst noch programmiert drinne. War aber schon Geschäftsführer und bin dann eher so in den Sales, Vertrieb, Business Development Bereich gegangen. Und danach, als ich mir dachte, erstens leidenschaftlich in der Fahrradbranche unterwegs und das Karl von Dreis super viel Potenzial hat, was halt immer noch so ist, kam ich dann quasi so zu Karl von Dreis, was eher so ein glücklicher Zufall, sag ich mal, um da dann reinzukommen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen beantwortet oder fehlt dir noch was?
Genau, was war so deine Challenge oder was war so deine Aufgabe bei Karl von Dreis? Dass man sagen kann, okay, was ist dein, deine Aufgabe?
Also, als ich bei Karl von Dreis rein bin, war meine erste Idee gewesen, ich launche einfach schnell einen E-Commerce-Shop, weil es gab kein E-Commerce-Shop da. Ne? Dann dachte ich mir, gut, klar, Shopify und so jagen wir durch, super easy. Und dann, und da kommen wir nämlich zu den Hürden in der Fahrradbranche, bin ich drüber gestolpert, Produktdaten. Da dachte ich mir so, okay, Produktdaten sind ja eine Vollkatastrophe irgendwie. Ne? Also die Frage, wie kriegst du die Produktdaten, woher kriegst du die? Und wie gesagt, ich war vorher im, sag mal, Fashion E-Commerce und das war 2015, 2016 irgendwie gewesen. Da wurde das schon durchgezockt, ne? So zentrale Plattform, da kommt der Content her. Und da war das halt schon echt weit und ich dachte mir, oh geil, das wird da auch so sein. So, da bin ich erstmal drüber gestolpert. Dann kam das nächste Thema ERP. ERP war auch, also das habe ich dann mit der Recherche auch festgestellt. Die Nische ist eine Katastrophe, was ERP angeht. Und habe dann geguckt, was wir hatten. Habe gemerkt, ey, damit können wir in Zukunft nicht arbeiten. Also da werden wir uns nicht entwickeln können. Und musste dann tatsächlich das, was Leute immer versuchen zu vermeiden, einen ERP-Relaunch machen. Also ich musste eine komplette Migration machen. Und haben wir glücklicherweise dann innerhalb von so über die Weihnachtsfeiertage auch inklusive in 3 Monaten durchgejagt. Also das war schon sehr ambitioniert, aber zügig. Und also so bin ich da irgendwie reingekommen. Shop aufbauen, im Online-Shop irgendwie, aber dann gemerkt, okay, da sind noch mehr Lücken. Hab dann den ERP oder die ERP-Migration gemacht, ERP gelauncht. Können wir ja dann nochmal tiefer drauf eingehen und habe danach den Shop gelauncht quasi, weil dann ging das alles viel einfacher. Und Side-Fact bis heute, Produktdaten in der Fahrradbranche nicht gelöst, aber das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut.
Gar nicht gelöst. Aber
Wie macht ihr das denn?
es gibt ja, manuell, könnte man sagen, aber es gibt ein paar Ansätze davon, dass es in Zukunft vielleicht gelöst werden könnte, aber Tag heute ist es nicht gelöst.
Ja, machen wir. Wir zwei, Markus, ich sag's dir danach. Ich jag das direkt durch Just Chat.
Am Wochenende dann.
Ja.
Okay, und was ist jetzt deine Aufgabe bei Lippstadt-Bracht?
Bei Liebscher Bracht bin ich also Position war Tech Lead Operations, das Projekt kann ich noch nicht ganz drüber reden, aber im Grunde sind das, also ich kann, also wir haben, ich habe mehrere Projekte, bei denen ich quasi oder die ich mit betreue, die ich mit irgendwie bewege. Das ist einmal die Migration von HubSpot auf Klaviyo, Marketing-Anwendungen, HubSpot sehr B2B-Sales-lastig und Klaviyo, und das ist für alle hier auch eigentlich interessant, so der, ich sag mal, Status quo, so eigentlich Standard-Tool wie ein Shopify für Shops, werden mich wahrscheinlich einige auch irgendwie challengen wollen dafür, aber stellen wir mal so hin, wenn wir uns die Branche angucken. Und Klaviyo ist das für Marketing. Also, ne, Marketing, Mails raussenden, Kommunikation, Flows und so. Und da migrieren wir gerade drauf, damit wir für die Zukunft noch besser aufgestellt sind. Dann migrieren wir unser Content, unsere Content-Plattform. Wir waren auf WordPress gewesen, gehen da jetzt auch auf ein anderes System. Und dann haben wir noch ein drittes Projekt, was ein extremer Hebel ist und sein wird. Aber da kann ich noch nicht so tief drüber reden. Aber das ist auf jeden Fall, wird bald auch noch drüber kommuniziert, auf jeden Fall noch tiefer. Also im Grunde, um es overall zu bezeichnen, aktuell ist eher so ein Software-Migrationsthema. Aber durch dieses ganze schnelle AI-Entwicklung baue ich gerade auch noch so ein zentrales Wissen auf. Wir werden mit Claude als Arbeitswerkzeug arbeiten, sodass halt Informationen immer an einer zentralen Stelle sind und nie gesucht werden müssen, sowas. Ich baue gerade Software, die uns extrem Geld spart damit in kürzester Zeit. Da kommt auch demnächst nochmal was drüber. Also alles, was mit dieser AI-Entwicklung passiert, das habe ich jetzt auch quasi noch als Thema bei mir, und das wird, glaube ich, auch noch mal oder das wird auch noch mal ein größeres, wichtigeres Thema für mich.
Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Zuschauer verlieren, aber vielleicht ein bisschen den Kontext, ne? Also ich bin ja sozusagen Markus, Gründer eines Fahrradladens, mittlerweile einer Fahrradhändlergruppe. Karl von Dreist ist ein Fahrradladen aus Frankfurt und Lippschau und Bracht ist eine, könnte man sagen, eine Familie, die über YouTube erfolgreich geworden sind in dem Bereich Schmerztherapie.
Sehr gut, gut zusammengefasst eigentlich,
Okay,
genau, ja.
ja. So, Fun Fact, der Sohn von Lippschau und Bracht hat auch
Raul.
Raoul hat auch viel gemacht, sozusagen also mit Gary Vee aus Amerika, mit dem Thema die YouTube-Strategie, wo auch unsere Ansätze herkommen. Ne? Also wie sind wir auf YouTube gekommen? Ich hatte damals ein Video gesehen von Gary Vee aus Amerika, der gesagt hat, ja, wir machen einfach mal 1000 Videos und danach habe ich da sozusagen meinen Umsatz erhöht. Und ich habe einen OMR-Podcast gehört vom Raoul, wo er genau das gleiche gesagt hat. Er hat sozusagen auch von Gary Vaynerchuk aus Amerika diese Strategie mitbekommen, hat sie noch ein bisschen anders umgesetzt, aber wir haben sozusagen ähnliche Ansätze verfolgt.
Ja, also Raul hat da was Krasses aufgebaut. Also ich sag mal, Roland Petra plus Raul, aber Raul hat das ja initiiert quasi, ne? Und also ist schon krass. Also wir haben jetzt über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, und das war einfach komplett der Hebel gewesen im Endeffekt, ne? Dass das so gut funktioniert hat. Und wir wissen ja, dass für viele Brands heute YouTube quasi immer präsenter wird, und Liebscher und Pracht hat das schon vor Jahren durchgezockt, so ungefähr, ne? Und deswegen aber spannend, dass du dich davon auch inspirieren lassen hast.
Er ist derselbe Hebel. Also auch bei uns ist ja sozusagen dieser Wachstum nur durch YouTube entstanden. Das war die Baseline dafür und dann die Exekution. Aber auf jeden Fall ist der Hebel das auch gewesen. Okay. Aber lass uns jetzt nicht zu sehr abheben, sagen. Lass uns mal kurz ganz, ganz zurück. Buzzword Digitalisierung des Einzelhandels. Was ist denn für dich Digitalisierung so in den letzten 10 Jahren gewesen? Und was ist vielleicht heute? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Entwicklung der letzten 2, 3, 4, 5, 6 Monate eigentlich wir eine neue Stufe Digitalisierung erreicht haben, aber ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen aus meiner Perspektive. Was ist denn deine Perspektive?
Ja, also sehr gut, ja, sehr gut eingeführt. Im Grunde, ich würde das so aufbauen, weil aktuell ist es einfach die Entwicklung komplett was anderes. Aber ich will danach, will ich nochmal erzählen, was man vielleicht als Grundlage jetzt trotzdem noch machen sollte, auch wenn es gerade so schnell ist. Also, weil in der Fahrradbranche ist noch sehr viel, was man quasi aufholen kann, aufholen sollte. Und es gibt auch kleine Hebel, die man gehen kann. Also um das nur kurz einzuleiten, im Endeffekt ist es so, ich sage das immer, Digitalisierung, mein Kindergarten zu dem, was gerade passiert, weil die Digitalisierung konntest du verschlafen, so, ne, und es, du bist trotzdem, hast weiter funktioniert. Die, ich sag mal, sehr viele Mittelständler haben es einfach auf die Seite geschoben, haben gesagt, ey, pf, ja, ist mir egal, so, ich mach das nicht, mach trotzdem weiter Papier und so. Das hat irgendwie funktioniert, obwohl auch immer gepredigt wurde, du wirst halt untergehen, wenn du es nicht tust. AI akzeleriert das einfach nochmal exponentiell. Also das ist jetzt diese Geschwindigkeit. Ich meine, du hast vorhin gesagt, bist jetzt auch schon seit mehreren Wochen drinne und mir geht es genauso und das ist noch gar nicht so lange. Und in dieser Zeit habe ich unfassbar viel umgesetzt. Und meine Erkenntnis war immer gewesen, seit Januar, als Cloud ein gewisses Modell gelauncht hat, ging das halt richtig ab quasi. So. Aber um da jetzt nicht weiter auszuführen und abzudriften, was könnte man oder müsste man heute trotzdem machen? Also im Endeffekt ist es ja, es gibt noch viel, was man aufholen kann. Und was ich mir mal überlegt habe, was könnte jeder, sag mal, was könnte jede Fahrradwerkstatt für sich super easy und schnell implementieren, ist im Grunde Terminbuchung. Eine Terminbuchung. Das ist ganz simpel im Endeffekt. Aber das ist in Anführungsstrichen schon Digitalisierung. Kann sich auch als Witz anhören, aber es ist halt einfach so. Weil wir wissen trotzdem, die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, selbst gemacht, bevor ich auch bei Karl von Dreis war, dass man immer noch bei Fahrradhändlern anruft, dann werden Termine gemacht, dann werden Sachen auf Zettel geschrieben und die Zettel werden verloren. Also es war wirklich, ich musste bei einem Fahrrad, bei einer Fahrradwerkstatt dann nochmal eine Woche später anrufen und fragen, wo mein Fahrrad ist. Dann wusste man gar nicht mehr, was mein Fahrrad überhaupt war und der Zettel war auf einmal weg und dann, ach ja, das ist fertig. So, ne? Und das ist immer noch Realität und das ist halt krass. Also das heißt mit Terminbuchung und da kannst du ganz einfach, nimmst den Calendly, ist eine von diesen Softwareanwendungen, die noch nicht mal spezifisch für die Fahrradbranche, also nicht overengineeren, nicht überlegen, boah, was brauche ich Großes, sondern nimm dir so ein kleines Tool, was nur deine Terminbuchung managt quasi. Und dann, wenn du merkst, oh, mir fehlt das noch oder das wäre noch besser, dann gehst du sukzessiv hin und baust es quasi auf. Ich würde echt ganz klein anfangen.
Das heißt, für dich ist Digitalisierung und das ist sozusagen dein Aufruf, das, was man am einfachsten umsetzen kann, ist einen manuellen Prozess zu digitalisieren, also sozusagen digital darzustellen, der dann am Ende des Tages einen Mehrwert hat für alle Beteiligten. So zusammen.
Korrekt. Genau, und das Letzte, was du gesagt hast, ist das Wichtigste, ne? Der Mehrwert für alle Beteiligten und eigentlich auch noch eher den Mehrwert erst mal bei den Kunden suchen und dann der Mehrwert für intern, der kann auch erstmal umschifft werden. Hauptsache, die Kunden haben es besser und einfacher, weil dadurch kannst du natürlich immer die Instanz sein, bei der man sich sicher fühlt. Also ja, korrekt. Manuelle Prozesse digitalisieren ist ja im Endeffekt nichts anderes, was die Digitalisierung beschreibt. Ne? Aber wir sind halt tatsächlich an dem Punkt immer noch bei vielen Werkstätten, die noch extrem manuelle Prozesse haben und sie selbst eigentlich wissen, oh ja, das ist so nervig, das nervt meine Kunden und ja, am Ende ist es halt auch, wenn der Wettbewerb größer ist und um da nochmal einzugehen, ich weiß, Werkstätten sind im Sommer bombardiert, ist gar keine Frage, sind alle voll, am Ende brauchst du vielleicht nicht digitalisieren, weil bist du eh voll, wenn du es aus der Sicht betrachtest, aber denk mal an den Winter, denk mal an die Off-Season. Da musst du versuchen, das Geld zu verdienen, weil sonst gibst du das Geld aus, was du im Sommer verdient hast. Und da kannst du nicht genug verdienen, weil es immer noch human capped ist. Also so viele Leute, wie du hast, kannst du auch nur dann die Kunden bedienen, außer du bist effizienter. So, und wenn du jetzt das Vertrauen aber aufbaust mit solchen Tools, dann werden die Leute im Winter auch eher zu dir kommen. Und da kommt nämlich der Hebel, du kannst die Leute ansprechen, weil du musst die Leute aktivieren im Winter. Und wenn du nichts hast, wenn du nichts von den Kunden weißt, wenn du keine Marketingmaßnahmen hast, wenn du keine Tools dafür hast, wenn die Kunden nichts, also du keinen Zugang dazu hast, kriegst du den Winter nicht gerissen. Dann kannst du versuchen, halt wie eine Eisdiele vielleicht im Winter zuzumachen, wenn das für dich funktioniert finanziell.
Und bei den meisten wahrscheinlich nicht.
Korrekt.
Aber was ist denn, also für mich, logischerweise klingt das alles sehr logisch, weil wir machen das seit 10 Jahren. Und es gab ja Zeiten zu Corona, wo das dann auch auf einmal eingeführt worden ist. Und witzigerweise, oder eigentlich nicht witzigerweise, sondern eigentlich traurigerweise, bei einem großen Teil der Händler wieder abgeschafft worden ist. Was ist denn jetzt da deine Vermutung, warum das so schwer ist, sagen diese Prozesse zu halten, zu machen, einzuführen, weil sie eigentlich total logisch einen Mehrwert für den Kunden haben und auch eine Arbeitserleichterung für die meisten Läden haben. Und das ist jetzt gar nicht nur Fahrradbranche alleine. Es gibt ja auch viele, viele andere Bereiche. Also Beispiel Friseure, da ist es ja genauso ein Thema. Also nicht bei jedem Friseur kann ich online buchen.
Das ist richtig. Ist ein guter Vergleich. Friseure haben das aber viel mehr. Und ich würde behaupten, es ist halt am Ende der Wettbewerb. So, der Wettbewerb bei Friseuren ist groß. Der Wettbewerb geht über das ganze Jahr. Bei der Fahrradbranche ist es, dass im Sommer ist es eh voll. Und das ist in alle, überall sieht man es ja. Wenn du keinen wirklichen Schmerz hast in der Richtung quasi, dann sagst du, hey, warum muss ich das überhaupt machen? Aber irgendwie vergessen sie den Schmerz aus der Off-Season dann. Also das ist so mein Gefühl. Und ich würde fast behaupten, das ist der Wettbewerb, weil selbst bei Friseuren geht das, also zwei Aspekte in dem Vergleich, weil ich finde den echt gut. Bei Friseure haben das häufiger, weil die einen größeren Wettbewerb haben. Aber Friseure brauchen ja nicht so lang für etwas fertigzustellen. Die können ihre Zeit super easy planen. Das heißt, die können auch sagen, ich brauche das gar nicht, weil die Leute, zu dem Friseur, zu dem ich gehe, ich mache keine Termine, ich gehe dahin und dann kriege ich direkt und es wird direkt gearbeitet quasi. Das kannst du in der Fahrradwerkstatt nie, also gerade in der Main Season kannst du das nicht machen. Also von daher glaube ich, ist das bei den Friseuren am Ende etwas anders. Und ich meine Vermutung ist, dass sie das gerade bei der Fahrradbranche das eher sich in den Hintergrund gestellt hat, weil sie halt immer wieder im Sommer sagen, ah nee, jetzt keine Zeit, um mich mit technischen Sachen auseinanderzusetzen und so und keine Lust drauf. Also vielleicht ist es auch so ein Mental Overload, dass sie es da nicht wirklich hinkriegen, obwohl es echt super easy ist. Das macht jeder mit 5 Klicks quasi.
Okay. Also würde ich zustimmen. Wir hatten heute Diskussion, dass ja jetzt wieder der Sommer da ist und völlig überraschend sozusagen Leute im Laden auftauchen und man dann ist dann völlig überrumpelt und auf einmal voll im Stress, was ja die letzten 2, 3, 4 Monate Winter sozusagen nicht so Thema war. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine Saison. Ne? Du hast auch einmal was Saison und du hast keine Saison. Und eigentlich könnte man aber jetzt in der Nebensaison solche Dinge ja vorbereiten, um in der Saison sozusagen startklar zu sein. Und warum auch immer, hat man dann irgendwie andere Sachen zu tun. Aber okay. Was würdest du jetzt halt sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, jetzt möchte ich, seit 10 Jahren möchte ich digitalisieren, was wären denn so die Dinge, die, wie man da jetzt am besten rangeht?
Also ich würde gerne noch mal ein Thema aufgreifen, was du gerade nämlich erwähnt hast. Winter hätte man Zeit vorzubereiten, ist richtig. Winter kannst du aber auch versuchen oder solltest du versuchen, die Werkstatt voll zu machen. Und ich würde sagen, da kommt auch so der nächste Hebel, um zu sagen, weil es gibt zwei Aspekte. Einerseits Winter versuchen, so gut wie möglich voll zu machen, weil man weiß, die Leute sind nicht ausgelastet und sind wir mal ehrlich, du kannst sie nicht einfach rausschmeißen. Ist ja auch klar, ist ja auch vollkommen legitim und die Fahrradbranche hat natürlich es braucht Experten für die Bereiche. Es gibt gewisse Dinge, die da kann man Skill-Level, glaube ich, durchschichten und sagen, die Sachen könnten auch weniger geskillte Leute machen. Aber wir wissen, wie es ist. Also Fahrradreparieren ist super komplex teilweise. Und jetzt musst du dir überlegen, ja, jetzt habe ich ja nur eine Anzahl an Leuten, die sind im Sommer immer ausgelastet. Und jetzt ist die Frage, was habe ich für einen Durchsatz eigentlich im Sommer? Kann ich den erhöhen, ohne dass ich jetzt sage, ich belaste die Leute immer mehr? Das heißt, wie kann ich das machen? Das heißt, Prozesse optimieren. Und das musst du quasi ja im Umkehrschluss dann als nächsten Schritt machen. Und damit kannst du zwei Sachen machen. Du kannst einmal den Winter optimieren und du kannst den Sommer optimieren oder den Winter füllen und den Sommer optimieren. Und da würde ich tatsächlich sagen, Werkstatt, Planungssoftware ist halt da und ist dann auch eine Terminplanung mit drinne. Aber das ist genauso einfach. Und das wäre so, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine Werkstatt heute, wäre das das Erste, was ich einführen würde. Das allererste, um eine Transparenz zu haben, was läuft durch, wie läuft es durch und um den um quasi den Sommer zu optimieren. Also weil wir wissen ja, wie es ist. So, du musst den Winter finanzieren und das musst du irgendwie hinkriegen. Und entweder du schaffst es, die Leute arbeiten mehr im Sommer, aber das geht arbeitsrechtlich nur bis zu einem gewissen Level. Oder ich habe ehrlicherweise auch schon mal drüber nachgedacht, ob man es nicht schaffen könnte zu sagen, naja gut, man macht den ganzen Sommer durch, macht auch Nachtschichten, macht unterschiedliche Schichten, aber du kannst ja eine Person nur maximal Zeit belasten oder darfst du nur quasi. Aber theoretisch gesprochen wäre die Überlegung, wie kann ich noch mehr machen im Sommer und dann sogar zu sagen, ey, weißt du was, im Winter könnt ihr auch Fahrradfahren gehen. Natürlich in Deutschland schwierig und so, ne? Aber im Winter hast du die Möglichkeit, dann irgendwie mehr freizumachen, kompensierst das. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du es wirklich transparent hast. Und da würde ich jedem empfehlen, Werkstattanwendung, und das ist genauso easy. Und ich meine, da gibt's eins, zwei auf dem Markt. Und ehrlicherweise, was ich heute machen würde, ich würde keine mehr vom Markt kaufen, ich würde sie selbst bauen. Innerhalb von 2 Tagen.
Das ist noch was anderes, aber im Endeffekt ist jetzt eine Aussage mitgesprungen, sozusagen. Deine vorherige Aussage war ja ein Mehrwert für den Kunden. Und die zweite Aussage war jetzt eigentlich so eine Transparenz für dich als Inhaber, was in deinem Laden eigentlich passiert.
Ja.
Könnte man auch das so sagen?
Ja, auch, aber zweiteilig. Es ist doch ein Mehrwert für den Kunden. Weil was? Also wir wissen ja auch von Karl von Dreis, die meisten Anrufe waren ja dann auch, bevor wir das quasi auch optimiert haben, was ist denn der Status von meinem Fahrrad? So, ne? Also ist mein Fahrrad schon fertig, gerade im Sommer? Ne? Wie lange dauert es denn noch und so? Und ich sag dir, zu 99% kennt das jede Werkstatt hier. Jede Werkstatt, die das hört und jede Werkstatt generell wird das kennen. Und das, diese Transparenz schaffst du damit, damit schaffst du wieder Vertrauen. So, ne? Damit schaffst du Vertrauen, weil die Anwendungen haben ja schon im Standard vom Haus aus, ist das genau der wichtigste Faktor, zu sagen, ich schicke an den Status immer an den Kunden und sage, hey, pass auf, dein Fahrrad wird sich jetzt angeschaut, es fehlen noch Teile, Teile sind bestellt, hey, Teile sind angekommen, wir reparieren jetzt dein Fahrrad. Und dann vielleicht sogar noch eine persönliche Note reinbringen, zu sagen, hey, Person XYZ repariert gerade dein Fahrrad. So, dann im nächsten Step, hey, dein Fahrrad ist abholbereit. Und dann auch noch, eine Sache gibt es nämlich auch noch, Leute lassen gerne ihre Fahrräder stehen über eine Zeit. Und was ja manche Fahrradwerkstätten dann machen, ist zu sagen, nee, es gibt eine Standgebühr, was vollkommen nachvollziehbar teilweise ist. Ne? Das natürlich vorhinein kommunizieren, aber dann zu sagen, wieder so nachfassend zu sagen, hey, dein Fahrrad steht noch hier, willst du es nicht langsam abholen und so, hey, wir können es so lange noch stehen oder was auch immer. Und dann, da ist wieder die Transparenz für den Kunden, der Mehrwert für den Kunden, also du hast zweiteilig Mehrwert für den Kunden und der halt meistens auch ein Mehrwert für die Werkstatt ist. Also ehrlicherweise, das wäre so das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde.
Okay. Alright. Und jetzt müssen wir den Sprung zu heute machen?
Ja. Was ist inwiefern, du hast vorher noch eine zweite Frage.
Was ist ja sozusagen heute anders als letzten 20 Jahre?
Ne, also was heute anders ist?
Ja, du hast ja sozusagen, wir haben ja das Thema Internet gehabt. Als ich angefangen habe, Fahrradbau, ja, das war 1998, 1999, ging ja so dann die große Internetblase, dann fangen wir an, mehr zu digitalisieren. Jetzt sagen wir, es ist bisher möglich gewesen, das einfach zu ignorieren. Es gibt immer noch Fahrgeschäfte ohne Warenwirtschaft. Ja, mhm. auch echt gar nicht so wenig, so in der Form. Mhm. Aber es gibt auch bestimmt ganz viele andere Bereiche, nicht nur Fahrradladen, die das noch komplett sozusagen auf Zettel, Papier, Stift machen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast vorhin gesagt, das konnte man letzten 20 Jahre ignorieren und jetzt kannst du es nicht mehr. Was hat sich jetzt geändert?
Mhm. Ja, also ist am Ende die Geschwindigkeit durch AI, das ist halt einfach so das Thema, ne? Die Geschwindigkeit, die sich dadurch, das kannst du nicht mehr wegignorieren. Ich sag, so, es kommt trotzdem natürlich immer noch auf Branchen an, weil du kannst vielleicht gewisse Dinge wegignorieren, wenn der Wettbewerb nicht groß genug ist und wenn du da für dich es schaffst, es trotzdem zu füllen. Der Wettbewerb, der wird aber auch in der Fahrradbranche immer größer. Der wird überall immer größer und das ist immer das Problem, was Leute ignorieren. Und ja, alle, die in der Fahrradwerkstatt haben eher nochmal den Vorteil, dass AI sie erstmal nicht replacen wird. Das ist vollkommen klar. Ja. Als Mechaniker, genau so, ne? Als Mechaniker ist das, was aktiv gemacht werden muss. Aber es wird trotzdem Werkstätten geben, die kommen. Wir sehen einen Karl von Dreis und ein Karl von Dreis hat natürlich auch viel größere Ambitionen und so, ne? Und davon wird es halt noch mehr. Es ist Box aus Berlin, um das auch mal ein bisschen agnostisch zu betrachten. Das sind Unternehmen, bei denen ich sehe, die sagen, hey, in der Fahrradbranche ist noch so viel Potenzial, das man heben kann. Ehrlicherweise, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, wenn ich was machen würde, eine Fahrradwerkstatt. Weil ich finde, da ist einfach noch so viel Potenzial zu heben. Und wenn jetzt noch mehr solche Leute kommen, die das nicht nur aus einer leidenschaftlich-technischen Perspektive betrachten, sondern aus einer Business-Perspektive und sagen, wie ihr mit Wettbikes zum Beispiel auch, ne, das in einem Skalierungseffekt zu betrachten und aus einem anderen Kontext, dann werden alle Kleinen wegrasiert. Das ist auf jeden Fall klar und das kann man so sagen. Und dann ist da das Problem. Und diese Unternehmen, die betrachten dann und denken sich, ja, wir können viel größeren Mehrwert bieten. Und was sie dann auch noch machen, wir können viel günstiger sein, weil wir viel effizienter sind. Und günstig ist nie das Argument, weil wenn du ein besseres Vertrauen hast, wenn du besser bist, dann kommen sie zu dir und sagen, ich bin bereit, das Geld zu zahlen, weil ich zu dir will. Das ist schon mal ein Hebel, um zu sagen, die anderen haben ein Problem. Weil die Leute, das war ja jetzt schon so, wie häufig die Leute zu mir und zu uns zu Karl von Dreis kamen und uns aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und ich meine, auch die Bewertungen sprechen für sich, ne? Also wir haben von ihren Erfahrungen berichtet und haben gesagt, boah, die Erfahrung da war so übel, weil XYZ. Ne? Und bei euch ist die richtig geil, weil ich habe eine Transparenz, ich fühle mich super gut aufgehoben. Und das ist ehrlicherweise ein Hebel, den ihr auch nicht heben wird. Service, ganz wichtig. Es ist in Fahrradwerkstätten häufig, immer noch häufig der Fall, du kommst da rein und sie fragen sich, warum bist du überhaupt hier? So dieses komplette IT-Ding, so wo die Leute, du bist zur IT gegangen, hast gesagt, du hast ein Problem und sie haben erstmal das Problem bei dir gesucht, anstatt dir zu helfen. Und das hast du in Fahrradwerkstätten leider immer noch. So, und jetzt nochmal die Frage, was ist heute anders als damals? Es sind mehr Leute auch da, die sich das als Business-Perspektive betrachten, einen viel höheren Mehrwert für ihre Kunden schaffen, schneller sind durch dieses AI-Thema und dadurch dann andere aushebeln. Und dann wird es am Ende vielleicht 3, 4, 5 große, ob's Ketten sind, wie auch immer, wird es geben. Die werden den Wagen wegfrühstücken und dann wird es ein paar kleine geben, weil halt Leute sagen so, ja, ich finde den cooler und ich will da nicht hin, aber das wird so minimal sein. Das, glaube ich, wird passieren.
Das heißt, deine Aussage ist, wenn du dich jetzt nicht als Laden neu aufstellst, mehr digitalisierst, dann wirst du von den anderen überholt. Nicht, weil AI oder KI, was immer, den Mitarbeiter setzt, sondern weil sie sagen, einfach mehr Menschen im Markt drin sind, die effizienter sind, die kundennäher sind und die sagen, schneller in der Entwicklung sind als früher.
Ja, exakt. Und das ist ja der Punkt, ne? AI ist da hingegen auch wieder ein Hebel, weil du das ja auch so ein bisschen als ein Sparringspartner nutzen kannst, auch im physischen Geschäft. Einfach zu sagen, guck mal, ich bin in der Situation, hilf mir mal bitte, dass ich da besser werde, um es ganz simpel auszudrücken. Genau das könntest du da reinjagen und dann wärst du auf einmal locked in und könntest da komplett durchprozessieren und dann machst du deinen manuellen Prozess, den du natürlich noch umsetzen musst, aber den kannst du dadurch schon allein verbessern. Auf jeden Fall. Also von daher ist das so ein Zusammenspiel im Endeffekt.
Okay, kennst du denn jetzt aus deiner Erfahrung aus der Fahrradladenwelt Dinge, die man super simpel neben Terminbuchungen digitalisieren könnte? Also um jetzt einfach mit dem einen oder anderen einfach dann so eine Idee eine Latte an Ideen mitzugeben, wo könnte man relativ simpel, ohne jetzt groß in sich einzuarbeiten, Zeit sparen, Mehrwert für den Kunden produzieren durch Digitalisierung, durch das Buzzword Digitalisierung. Eigentlich gibt es ein neues Buzzword, KI ist das neue Buzzword, aber.
Ja, das wird noch ein paar durchs Dorf getrieben, aber ich denke immer, Buzzwords sind aber auch, ich meine, man kann es darüber ärgern oder nicht, aber dann versteht man, weil es eigentlich gut, wenn es ein Buzzword ist, dann weiß man, wo es hingehört und versteht, was es bedeutet. Also von daher finde ich das immer so ein bisschen irrelevant. Aber also die Hebel, die ich sehe oder die man umsetzen kann, ist ja eins, Terminbuchung, auf jeden Fall super easy. Zwei, Werkstattplan, sofort, super easy. Da gibt es Anbieter da draußen, die kann man einführen oder man kommt zu mir und ich baue euch eine eigene Software dafür. Und drittens ist Kundenkommunikation. Wenn man jetzt das Werkstatttool hat alles inbegriffen quasi und das ist auch schon easy. Und wenn du aber das nicht hast, dann Kundenkommunikation. Und das heißt halt geschriebene Kommunikation, um den Winter zu füllen, zum Beispiel, um deine Kunden irgendwie entsprechend anzusprechen. Und da kannst du dir einen von den, ich sag mal, Newsletter-Anbietern nehmen, ob es jetzt ein Klaviyo ist oder ob es einen, keine Ahnung, alle Anbieter, die es da draußen gibt, so, ne, die irgendwie gibt. Und wahrscheinlich auch eine Webseite, aber da auch nur einfach kurze Erklärung, Telefonnummer, Link zum Buchungstool, das reicht, du brauchst gar nicht viel erzählen, weil, also du kannst SEO-mäßig, kannst du versuchen, dich da stärker zu positionieren, ob du es brauchst oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da würde ich fast sogar sehen, mach dir eine Seite, die Leute finden und dann können sie da einfach nur ihre Aktionen auswählen, an dich anrufen, dir schreiben, dir bei dir einen Termin buchen. Das sind so diese Sachen, die kannst du dir als einzelne Aufgaben eigentlich definieren und die von Anfang bis zum Ende führen, weil was man häufig merkt, ist ja, du machst dir ein Projekt und dann wird es zu groß und dann weißt du gar nicht so, ey, jetzt komme ich nicht zum Ende und dann traue ich mich nicht zu launchen. Ach so, und ein Hebel, den alle machen sollten, ganz wichtig, den die meisten nicht haben und der ist nicht digital oder was auch immer, der gehört überall hin. Bring die Scheiße raus. Launch einfach. Das ist, die Leute sitzen dann dabei, zum Beispiel so ein Kalendertool. Ich wette mit dir, Leute setzen sich am Ende dahin, registrieren sich bei dem kleinsten Kalendertool, lassen es dann liegen, weil sie sich nicht trauen. Weil sie einfach nicht trauen. Weil sie sagen, ja, nee, aber es könnte ja vielleicht passieren. Also sie machen sich theoretische Szenarien auf und am Ende treten die vielleicht gar nicht ein. Das weißt du ja nur, wenn du es launchst. Und ehrlicherweise, dann treten die Szenarien ein, die du vorher gar nicht wusstest. Und die musst du trotzdem lösen. Also das Wichtigste ist eigentlich in allem, was du tust, mach einfach. Und ja, es werden Fehler auftreten. Reg dich darüber nicht auf, ärger dich darüber nicht. Das ist eigentlich immer das beste Learning. Wir hatten es ja am Anfang gehabt, ne? Wir mussten switchen und so. Es gibt immer mal einen Fehler, der passiert. Ist einfach so. Dann löse ihn einfach. Und das wirst du immer haben in allem. Hab keine Angst davor. Das ist, glaube ich, keine Angst zu haben, ist das Wichtigste von allem. Einfach launchen.
Der größte Begrenzer der Fahrradbranche ist auf jeden Fall folgender Satz. Meine Kunden wollen das so nicht.
Ja, geil.
Ja? Ja. Das geil. Ist sozusagen die Erklärung, warum ich das jetzt machen muss, weil meine Kunden, ja. Bei mir ist alles anders. Also wir haben ja jetzt in den letzten 10 Jahren mit vielen Partnern gesprochen und dann ist immer die Aussage, ja, meine Kunden, also bei dir in München klappt das vielleicht, aber bei mir ist alles anders. Das ist immer ein bisschen speziell, weil meine Kunden wollen das so nicht.
Lieb ich. Hörst du immer wieder? Und ich sag einfach immer, es ist einfach durchgezockt, so, ne? Also gerade E-Commerce ist durchgezockt, irgendwie auch, wie du eine Brand aufbaust. Da gibt's immer wieder Hebel, aber wenn du von Zero kommst, dann ist es erstmal ein gewissen Weg, den du gehst. Und auch eine Fahrradbranche ist sowieso nicht, die Individualisierung sind vielleicht 5%. Die kannst du auch erstmal scheißen. So, ne? Also den Rest, da hast du schon einen Vorteil. Aber ich sag mal so, die Leute, die so argumentieren, die kriegst du am Ende sowieso nicht bewegt. Den kannst du argumentieren, wie du willst. Und am Ende kannst du es nur zeigen, immer wieder. Und es ist ja immer, egal wo du bist, auch wenn du ein Unternehmen bist, egal wo du bist, wenn du Dinge einführst, du wirst nie 100% gewinnen. Du schaffst es immer vielleicht 80 zu gewinnen. 20 gewinnst du nicht. Du versuchst immer alle zu gewinnen mit unterschiedlichen Maßnahmen. Heißt, ne, du tust etwas, du formulierst etwas, dann hast du schon mal welche gewonnen, die sagen, ja, ich weiß das, ich verstehe das, ich habe das selbst schon gesehen, ich bin drin. Dann kriegst du die nächsten, indem du zeigst, dass etwas funktioniert. Und dann sind die letzten, hey, die haben einfach ein Problem mit sich selbst. Und ehrlicherweise, ich ignoriere die dann irgendwann. Es ist halt einfach so, du kannst es nicht, sonst halten die dich auf. Die halten dich, das Unternehmen, komplett alles auf. Und am Ende bringen die das Unternehmen sogar zum Fall. Deswegen, also von daher ist es genau in dem Fall auch, wenn du es anders betrachtest, wenn wir uns jetzt denken würden, wir wollen die Leute überzeugen, was wir nicht wollen und nicht müssen, das müssen sie selbst machen. Aber wenn wir das, du denkst drüber nach, vielleicht wollen wir es doch, aber egal. So, wenn wir das wollen würden, dann machen wir genau das gerade. Wir erzählen es den Leuten, wir zeigen ihnen Beispiele auf. Wir zeigen ihnen wirklich erfolgreiche Beispiele auf. Und damit zeigen wir, es geht. Und damit schaffen wir immer neue Stufen, von denen die Leute, die wir erreichen. Und dann sitzen die Leute immer noch an und die Leute können sich gleich angesprochen fühlen, haben ihre Kopfhörer drin oder was auch immer und sagen, der babbelt nur Schrott so, ne? Es geht nicht. Und das sind die Leute, die wirst du vielleicht nie gewinnen oder die werden dann irgendwann auf die Schnauze fallen. Dann können sie vielleicht noch schnell reagieren und schaffen es vielleicht. Aber die Vergangenheit hat häufig genug vieles bewiesen. Und Also ich gehe immer dem Szenario nach, ich schaue mir an, was hat bei anderen gut funktioniert. Das führe ich ein, damit bin ich um einiges schneller, bin ich signifikant schneller. Meistens mache ich sogar so, ich spreche die dann an und sage denen, ey, lass mal kurz reden, wie habt ihr das gemacht, was habt ihr für ein Stack, wie habt ihr das aufgebaut und so. Dann gehe ich rein, das ist schon so ein unfassbarer Hebel, anstatt theoretisch selbst da zu sitzen und mir was zu überlegen. Weil die haben es erfolgreich schon gemacht. Ich suche mir aber welche, die jetzt nicht, also wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, wir sind eine Brand, die haben irgendwie x Millionen Umsatz, dann suche ich mir eine Brand, die jetzt nicht eine Milliarde Umsatz hat, weil die macht andere Dinge als die, die ich tun müsste. Sondern ich suche mir dann am Ende eine Brand, die ähnlich nah ist, aber das schon gelöst hat scheinbar. So, ne? Also so viel kann ich sagen, wir sind noch nicht bei 100 Mio, also suche ich mir jemand, der 100 Mio hat am Ende und ich spreche dann mit denen vielleicht. So, und so gehe ich dann sukzessiv rein und für in der Fahrradbranche, lustigerweise, also das ist auch eigentlich ein Hebel für alle anderen. Was habe ich gemacht, als ich bei Karl von Dreis reingegangen bin? Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mit allen Leuten gesprochen. Ich habe mit den Leuten gesprochen aus der Branche und ich habe mit den Leuten außerhalb der Branche gesprochen. Weil ich kenne ja viele, die haben das ERP-Game schon durchgezockt. So, ne? Das haben sie schon mehrfach gemacht. Die haben es schon erfolgreich gemacht. Die haben gute Sachen eingeführt. Also sprich mit Leuten und im Endeffekt guck dir halt an, wen gibt's denn bei dir und sprich mit denen. Und auch zu mir sind schon viele Leute gekommen, nachdem ich mit Movement, ich weiß gar nicht, ich muss rauspiepsen, wenn du sagst, machen als ich mit Movement Podcast war zum Beispiel oder bei Altheos oder so, ne, dann kamen die Leute danach auf mich zu und haben mich auch gefragt und das fand ich so geil und das fand ich ein bisschen traurig, die haben zu mir dann zum Beispiel gesagt, oh krass, ich war super überrascht, dass du dir die Zeit nimmst, weil in der Fahrradbranche machen die das häufig nicht und dann denke ich, da war ich ein bisschen enttäuscht eigentlich, weil ich kenne das nicht anders. Ich gehe auf alle Leute zu und ich sage immer, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass sie sagen, ey, nee, ich habe keine Ahnung davon, ich kann dir leider nicht helfen, aber ich kenne jemanden und ich helfe dir und genau so mache ich es auch. Jeder, der auf mich zukommt, entweder ich sage, ey, sorry, ich kann dir nicht helfen, ich habe keine Ahnung, oder ich kenne jemanden und ich gebe dir eine Intro zu jemandem, weil ich freue mich, wenn Leute eine Leidenschaft haben, ich mag das, wenn Leute auf mich zukommen und dadurch beweisen, ich habe Bock, besser zu sein. Ich habe Bock, mehr zu machen. Und dann nehme ich mir die Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nicht nehmen kann, dann bin ich sogar bereit, dir eine Intro zu jemandem zu geben. Also das ist ein Hebel, der ist, sagen wir mal, beyond Digitalisierung. Der ist halt eigentlich der krasseste Hebel.
Das ist ja, sag ich mal, eine Baseline, sag ich mal, für Entwicklung, könnte man sagen. Ob jetzt Digitalisierung oder was anderes. Aber das ist ja sozusagen die Baseline. Alles. Für Entwicklung und da ist jetzt zwei Sachen aus meiner Sicht da drin in diesem Thema. Einmal die Bereitschaft, das auszuprobieren. Also sprich zu sagen, okay, ich müsste etwas ausprobieren, um zu gucken, ob es funktioniert. Und das andere, seinen Stolz zu überwinden, es vielleicht nicht selbst gemacht zu haben. Ne? Also du hast es vorhin angesprochen, dass der Fahrradbranche.
Ja.
Meine Wahrnehmung ist, dass uns zum Beispiel extrem viele beobachten.
Mhm.
Also wir sind definitiv bei ganz, ganz vielen Leuten auf der Platte. Aber
hab ich auch.
So dieser Stolz,
ja,
zu sagen, ich rufe da jetzt mal an. Ich habe dir ein ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel.
Ja.
Grüße gehen raus nach Pfaffenhofen zu Matthias. Als ich die Idee hatte, dass ich mehrere Fahrschulen zusammenschließen und sozusagen zusammenarbeiten, habe ich das dem Matthias als einer der ersten vorgestellt. Und das ist 5, 6 Jahre her und er hat gesagt, ja, Markus, das ist eine echt geile Idee, aber nicht für mich.
Mhm.
Weil ich habe andere Ambitionen so in der Form. Das ist 5, 6 Jahre her. Jetzt ist er seit kurzem ein Fitbike-Standort geworden. Mhm. Völliger Überzeugung. Und der hat sozusagen seinen Stolz überwunden, zu sagen, okay, ich habe vor 5 Jahren was anderes gesagt. Aber jetzt habe ich mich nochmal umorientiert und hab das gemacht. Und der ist happy hoch 3. Ja? Also der ist wirklich, das ist genau so eingetreten, wie ich es eigentlich vor 5 Jahren so geplant hatte mit ihm. Aber diesen Stolz zu überwinden, das ist eine ganz, ganz große Eigenschaft. Das kriegen ganz, ganz wenige hin und in meiner Wahrnehmung in der Fahrradbranche noch viel, viel weniger. Weil da müssten sie ja, sag ich mal, gefühlt eine Schwäche zeigen oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe das nicht, also ich mache das genauso wie du. Ich frage auch ganz viele und sage, hier, ich habe ein Thema, kannst du mir helfen oder so. Diesen Stolz, das finde ich völlig falsch. Aber das ist, glaube ich, eine große Barriere.
Ey, das ist ein sehr gutes Beispiel und interessanterweise unterstreiche es auch einen Punkt, den wir gerade gemacht haben. Stolz, ja, Ego, ganz großes Problem überall immer. Das ist eigentlich, das größte Problem. Die Leute haben einfach ein komplettes Ego-Problem. Ob das in der Fahrradbranche vermehrt, das will ich gar nicht so sagen oder kann ich nicht sagen. Aber wir wissen, dass das ein generelles menschliches Problem ist. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du eh schon verloren. Also wenn du glaubst, dass wenn dich das persönlich betrifft oder wenn du dich persönlich damit angegriffen fühlst, dann hast du ein ganz anderes Problem. Was für einen geilen Punkt du gerade eigentlich nochmal unterstrichen hast, ist auch dieses, du hast es ihm erzählt, er war nicht überzeugt davon und du konntest ihn auch nicht überzeugen. Und das ist auch okay, also ist ja vollkommen fein. Du hast es bewiesen und dann hat er gesagt so, ey, du hast es bewiesen, krass, das funktioniert ja wirklich gut. Und ich habe Bock, jetzt mitzumachen. Und lustigerweise, es gibt nämlich dann auch noch ein Szenario, was du gerade aufgemacht hast. Das müssen nicht mal Hater sein, die sich erstmal nicht überzeugen lassen, sondern haben vielleicht einen anderen Weg, eine andere Idee. Was ich aber auch noch spannend finde, ist, du hast die Idee am Anfang. Und das machen wir ja alle irgendwie, oder man macht das ja mit Produkten, versucht man, es schnell zu validieren. Und die schnellste Validierung ist, wenn du Paid Customers findest. Und was du damit natürlich nicht geschafft hattest, er sagt, aber nicht für mich. Und du wirst du hast gerade nur ganz kurz beleuchtet, du wirst ein sehr intensives Gespräch mit ihm geführt haben und du wirst da auch mehr Informationen rausgefunden haben. Und genau das muss man nämlich auch machen, wenn man etwas Neues startet, dass man sagt, ich gehe in Gespräche mit Leuten und stell immer wieder die Frage, warum nicht? Eigentlich orientier dich an Kindern. Die Kinder fragen die ganze Zeit, warum? Und das kannst du genauso machen. Und das muss man dann auch machen. Immer zu fragen, ja, warum nicht? Warum nicht? Um dann rauszufinden, wo ist denn eigentlich die Lücke, die ich schließen müsste? Ob das jetzt irgendwie mit etwas ist, was ich einführen will oder ein neues Produkt, was ich starten will, ein neues Thema, keine Ahnung, egal was es ist. Immer die Frage, warum eigentlich nicht? Und krasser ist es sogar, wenn du sagst, guck mal, ich will das machen. Dann sagt jemand begeistert, ja, finde ich voll cool. Und so, und du sagst, du musstest 1.000 Euro im Monat dafür zahlen. Gucken, wie die Person reagiert. Weil dann wirst du halt wissen, wäre die Person bereit zu zahlen. Weil solange du ein Problem hast, was die Leute lösen wollen, aber nicht bezahlen wollen, ist natürlich dann auch kein Problem, wissen wir. Also deswegen, geiler Punkt. Also geile Erfahrung, die du da gemacht hast.
Absolut.
Übrigens, ganz kurz ergänzend, ich habe mir von dir auch alle Podcasts angehört, in denen du auch drin warst, weil ich natürlich auch Witbikes für Karl von Dreis immer so auf dem Schirm hatte, um zu gucken, was macht ihr eigentlich, wie macht ihr das, was macht ihr gut und richtig und wo sehe ich vielleicht auch noch Lücken, um dann auch da irgendwie besser zu sein. Also safe, da habe ich genauso gemacht.
Macht total Sinn. Ne? Also es macht total Sinn. Also gucken, was machen andere, was kann ich für mich adaptieren? Ich sage ja auch bei mir ganz, ganz offen, dass ich nicht jetzt besonders klug oder weise intelligent bin und morgens aufgewacht bin und die tolle Idee hatte, sondern es sind immer Dinge, ich habe ein Problem und wie kann ich da so eine Lösung finden? Ne? Und meistens dann von außen irgendwo auf einem Seminar, ein Coaching, ein anderer, wo ich gesehen habe, der hat das anders gelöst und wie kann ich das sozusagen adaptieren? Und dann der Haupterfolg, wie wir hatten, war sozusagen, dass wir in relativ kurzer Zeit sehr viel ausprobiert haben. Und davon haben ein paar Sachen funktioniert und ein paar Sachen haben nicht funktioniert.
Ja. Und das wirst du wahrscheinlich auch weiter so machen, weil das machst du ja immer. Du machst ja kein fertiges Produkt.
Absolut. Es wird nur mal schwieriger, ehrlicherweise. Weil umso größer du bist, umso schwieriger wird es Sachen einfach mal ausprobieren und die Überforderung dann im Team wächst großartig. Aber das ist das Main-Thema in der Form.
Ja. Und eine Sache auch noch, wenn wir nochmal drüber nachdenken, was können die Leute jetzt schnell machen? Also in kurz Podcast hören. Also was ich immer mache, wenn ich in einem Thema drin bin, zum Beispiel habe ich gerade keine Podcasts mehr über die Fahrradbranche abonniert, weil ich nicht mehr in der Fahrradbranche bin und ich immer mich mit Themen beschäftige, die mich am meisten interessieren, die mich am meisten weiterbringen und die am besten zu meinem aktuellen Thema passen. Als ich bei Karl von Dreis angefangen habe und auch davor, ich habe alle Podcasts abonniert gehabt, die in der Fahrradbranche waren. Lustigerweise immer noch, es gibt es nicht so viel Gute, aber es gibt so, und ich habe da noch nicht alle Folgen gehört. Ich habe dann immer gehört, welche interessieren mich am meisten. Und deswegen, also den Podcast hier, Movement-Podcast, ich habe dann natürlich auch so diese Trash-Podcasts wie wie heißen die Jungs? Radio LTW zum Beispiel, halt richtig gefeiert. Ich meine, lernst du vielleicht am wenigsten. Was ich geil fand, zum Beispiel auch die wie heißen die anderen Jungs? Du willst nicht sagen, ne?
Ich weiß nicht, wie du meinst, keine Ahnung.
Die Besenwagen, so. Besenwagen, die haben ein Format rausgebracht, was ich sogar noch geiler fand. Da haben wir über Business geredet, weil, und das ist nämlich genau der Punkt, den du hier noch so ein bisschen besser abholst, es wird immer über, keine Ahnung, das oberflächliche Thema Fahrrad irgendwie geredet. Mich hat immer mehr interessiert und deswegen auch noch. Ich habe sogar mal einen Post veröffentlicht auf LinkedIn, wo ich die coolsten Podcast-Folgen rausgeholt habe, aus auch anderen Formaten, heißt aus dem OMR, aus dem K5 und so, ne, weil ich im E-Commerce ja auch damals, also E-Commerce-Fahrrad habe ich immer verbunden quasi. Und das fand ich noch spannender, weil da haben dann Leute über das Business dahinter geredet. Wie haben sie das besser gemacht? Was haben sie gemacht? Wo sind sie drüber gestolpert und so? Und davon, ehrlicherweise, gibt es gar nichts. Ich hatte sogar auch darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast dazu zu launchen, weil das mir voll gefehlt hat, dass es da keinen wirklichen Podcast gibt, wo du über das Business dahinter redest.
Das ist ja ein bisschen die Idee von diesem Podcast, auch wenn das nicht nur für die Fahrradbranche gedacht ist, sondern eigentlich sozusagen für den lokalen Einzelhandel. Einfach mal, ja, glaube ich, wie ist etwas entstanden, wie ist das passiert. Ja, und natürlich ist hier und da der Fahrradbezug da, weil viele Podcasts einfach auch sehr stark abdriften an sehr, sehr große Richtungen, sag ich mal, wo man dann vielleicht so als Standardladen oder Standardgröße wie zu uns nicht irgendwie was adaptieren kann, was du vorhin auch gesagt hast.
Das kurz ergänzend dazu finde ich auch wichtig. Du betrachtest es holistisch mit einem Nischenfokus, aber was daran gut ist, weil man sollte sich ja auch außerhalb der Branche anschauen, was da passiert, um noch besser zu sein. Und das ist ja genau, also zum einen, ich war nicht aus der Fahrradbranche, kam zu Karl von Dreis quasi, habe kein Nischen-ERP-System genommen, weil ich gemerkt habe, da ist nur Schrott. Und häufig bist du in der Fahrradbranche und sagst halt, ja, ich muss was aus der Fahrradbranche nehmen, weil du es nicht weißt, dass es am Endeffekt auch nicht generalistisch funktioniert und nicht nischenbezogen sein muss. Und außerdem habe ich natürlich immer meinen Fokus behalten außerhalb der Fahrradbranche über E-Commerce, über den Handel generell und so. Ne? Stationärer Handel hat mich dann bei Karl von Dreis nochmal mehr interessiert, weil ich wollte wissen, wie können wir den stationären Handel noch besser machen und stärker. Das Problem, was nämlich der stationäre Handel hat, ist Kosten im Vergleich zum E-Commerce. Du hast halt unfassbar viel mehr Kosten. Du hast Leute, die da sind auf der Fläche. Du hast eine Fläche. Und da auch noch ein Tipp für Fahrradhändler zum Beispiel, was ich immer gesagt habe, auch in Bezug auf Karl von Dreis. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wieso wir Fahrradherstellern Geld geben, damit wir Geld für die Fläche zahlen und sie ihre Fahrräder dahin stellen dürfen. Also das ist eigentlich ein absurdes Konzept, so, weil ich zahle dreifach, sondern, und da ist nämlich Karl von Dreis super stark, was dahingegen geht, und das ist ein Faktor, den sich jeder betrachten sollte, der aber nicht so einfach umzusetzen ist, Brand. Brand ist komplett entscheidend. Wenn du, weil Karl von Dreis hat schon eine Position erreicht, dass die Hersteller kommen und sagen, ich will bei Karl von Dreis verkaufen. Die sagen nicht, ich will einfach nur verkaufen, ich will bei Karl von Dreis verkaufen. Das ist das Smarteste, was dir passieren kann. Weil jetzt drehst du es um und sagst dann, ich kaufe deine Räder gar nicht mehr ein. Oder du hast eine bessere Margenverhandlung. Aber du kannst am Ende sagen, ich gebe dir meine Fläche, ich gebe dir meine Brand, ich gebe dir die Leute, die ich hier ziehe quasi. Und dafür soll ich Geld zahlen? Das check ich nicht. Sondern du darfst deine Räder hier hinstellen. Ich verkaufe die. Ich feiere deine Räder auch. Alles cool. So, ne? Weil Karl von Dreis auch damals schon war die Entscheidung gewesen. Nur noch Brands, die wirklich stark sind, die gut sind und die am Ende Karl von Dreis gar nicht brauchen, die eine eigene Brand haben. So, ne? Die sehr selbst sehr stark sind. Und das ist, glaube ich, das ist so the final form. Und das solltest du eigentlich versuchen zu erreichen. Also da sollte man sogar noch mehr drauf fokussiert sein, gerade als Händler. Wenn du das nicht machst, und das macht ihr zum Beispiel ja auch sehr stark, die Brand immer besser zu stärken. Und ehrlicherweise, was das Gute für in eurem Horizont ist ja dann quasi, dass wenn Brands oder wenn Fahrradhändler sich mit euch zusammentun quasi, kriegen sie die Brand on top. So, und das ist eigentlich noch was viel schwieriger zu entwickeln ist. Und wenn du das geschafft hast, eine geile Brand zu entwickeln, die Vertrauen aufgebaut hat und du dann deine Fläche dadurch lukrativer machen kannst, komplett insane.
Genau, und die Idee dabei ist ja, dass du hast das ganz, wir haben in diesen 13, 3, 4 Stunden schon viele Sachen gemacht, die ein Händler machen müsste, zusätzlich zum Alltagsgeschäft sozusagen on top oben drauf. Und das ist ja genau die Idee von Fitbikes. Du hast gar nicht die Chance eigentlich, dass du als Händler all das machst, weil du ja eigentlich im Alltagsgeschäft sozusagen gefangen bist. Und deswegen machen wir das Thema Brand, Marketing, was wir davor machen, sozusagen dann vom Standort raus. Das ist
Ja.
die Grundidee hinten raus.
Ja, stimmt. Eigentlich, also wenn man bei euch dann natürlich, ich meine, das ist ein, ich sag mal, klassisches Franchise-Konzept, ob man es jetzt so bezeichnet oder nicht, ob es so ist oder nicht,
Der
aber
rechtliche Rahmen auf jeden Fall, ja.
aus, bitte?
Der rechtliche Rahmen auf jeden Fall, ja.
Genau, weil nur dann versteht man, was da gemeint ist, ne? Eingeframed so ein bisschen, ist ja genau das im Endeffekt. Ne? Du gehst hin und sagst, ich bekomme von dir eine gewisse Grundlage. Ich würde zum Beispiel auch dich hardcore challengen, was das angeht. Also ich würde auch sagen, ich will von dir Zahlen haben, die beweisen. Und ich gebe das den Leuten hier auch so ein bisschen mit, aber ich gehe davon aus, du kannst dich dahingegen challengen lassen und du lässt dich bestimmt. Ansonsten kommt am Ende des Podcasts dann so ein langer Pieps.
Also ich bin völlig, wir werden da gar nichts piepsen. In der Form, wir sind hier völlig offen.
Nein.
Aber klar, es muss einen Mehrwert
Und
geben, ja? Du musst einen Mehrwert haben, wenn du dich
genau.
in einer Gruppe anschließt, und das muss auf jeden Fall gegeben sein.
Ja. Ja. Genau.
Ja.
Ja, mega.
Lass es, wir sind jetzt also kurz am Ende deiner Zeit, vielleicht können wir es immer noch mal weiterführen, aber ich will noch eine Frage stellen. Wir hatten diesen, die haben mich ganz, ganz häufig. Heißt für dich Digitalisierung, dass ich als lokaler Laden einen Online-Shop brauche?
Jein. Also zum Verkaufen nein. Also weil wenn du in den Wettbewerb gehen willst, online, ist das Hardcore Game. Ehrlicherweise aber auch wieder, das könnt ihr zocken, so, ne, als Witbikes könnt ihr das zocken. Das ist aber als, wenn ich jetzt, ich bin einfach ein lokaler Händler, ich habe meinen Laden und so, der ist irgendwie regional bekannt vielleicht, dann hast du einen Online-Shop, aber nicht als Umsatzhebel. Weil wenn du den treiben willst, dann musst du Marketing machen, musst du Ads machen, dann musst du gegen den Fahrrad.de ankommen, dann musst du gegen den Bikes24, gegen was auch immer, gegen den Witbikes ankommen. Damit wir es auch erwähnt haben. Nein, aber du musst halt gegen die Big Player. Und ich meine, das ist ja, das brauchen wir ja nicht verstecken. Das ist klar. Wenn du einfach nur mal nach Fahrrädern suchst, siehst du, gegen wen du ankommen musst. Und da sind Teams dahinter, die halt Vollgas geben. Also heißt, schwierig. Aber als Fenster, als Service für die Kunden. Und das ist dann einfacher, außer du kriegst die Produktdaten nicht. Aber das ist einfacher, weil dann launchst du dir halt einfach schnell einen Shopify-Shop mit dem kleinsten Package. Das reicht am Ende. Und da ballerst du einfach deine Räder rein. Die Kunden sehen das. Es ist online möglich zu kaufen. Dann kommt halt der nächste Schritt. Aber da wieder, launch einfach, weil die Leute werden eh erstmal nicht kaufen. Die werden bei dir nicht kaufen. Einfach nur, weil du einen Online-Shop hast. Hab nicht die Angst, so, oh mein Gott, dann kauft auf einmal jemand bei mir und ich muss das Ding versenden und so. Ja, dann löst du das, wenn jemand kauft und du freust dich darüber, dass gekauft wurde. Und du wirst deine Marge verbrennen mit dem Fahrrad, was du dann da verkaufst, weil du musst es verpacken, du hast noch keine Ahnung davon. Ist ganz normal. Wenn du es schaffst, auf einmal 100 Räder am Tag zu verkaufen, dann freu dich darüber, dann schaffst du die Struktur dahinter. Aber erstmal schafft dieses Online-Fenster ja für deine Kunden. Dann sehen die außen, weil was machen die denn? Die wollen ja auch, die nicht zu dir fahren unbedingt, um dann zu wissen, dass gar nichts da ist, was sie wollen. So, ne? Dann wollen sie eher noch mal gucken und dann sehen sie was. Dann sagen sie, oh geil, und dann kommen sie vorbei und dann sagen sie, ach cool, ihr habt ja noch andere oder was auch immer und kriegen die Beratung. Also ich würde sagen, ja. Solltest du haben, mit wenig Aufwand, weil geh nicht davon aus, dass du darüber jetzt extrem viel verkaufst. Außer du hast schon Marketing hinten dran. Also das weiß ich auch nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr das delivert, wenn ihr da ein Performance-Marketing hinten dran habt und so, ist es nochmal ein, kann es nochmal ein guter Hebel sein.
Okay. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber das machen wir dann vielleicht aber als Cliffhanger für den nächsten Podcast.
Geil, geil, feier ich.
Weil Online-Shop ist aus meiner Sicht nicht die Lösung für Digitalisierung in der Form, aber das können wir dann gerne noch mal ein bisschen weiter diskutieren, vielleicht als nächsten. Dann können halt diejenigen, die jetzt hier zuschauen und kommentieren können, gerne mal was reinschreiben. Weil
Ja.
es ist die meiste Frage für die meisten, also Fahrradland halt, ist zu sagen, ein Online-Shop, das Digitalisierungsding, hoch drei.
Ja.
Teilweise vor einer Warenwirtschaft, aber lass uns das mal vielleicht hinten anhängen. So. Ja, kurz vor knapp, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Da sind wir jetzt eine sehr spannende Themen durchgegangen mit dem Thema Digitalisierung, aber auch viele andere Sachen dabei. Waren jetzt echt einige, ich würde mal sagen, Diamanten dabei, die sich mitnehmen kann. für das Thema, aber auch für andere Themen aus dem Unternehmeralltag. Von daher vielen, vielen Dank.
Da cool. Danke dir, Markus, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Dann Cliffhanger und wir machen nochmal einen Podcast, reden über das Thema Online-Shop ein bisschen genauer.
Sau geil.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.